Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wir schauen heute an die polnisch-belarussische Grenze. Dort harren tausende Migranten in Kälte und Ungewissheit aus. Die EU will jetzt Belarus weiter sanktionieren. Die Frage ist, wie das den Menschen dort helfen soll. Die Migrationsforscherin Sabine Hess sagt in diesem Podcast, die EU tut wieder mal zu wenig für den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte.
Alle europäischen Menschenrechtskonventionen werden gerade auch wieder mal an der polnischen Grenze letztendlich mit den Füßen in den Dreck getreten.
Außerdem reden wir an diesem Dienstag übers Mieten in Berlin. Wohnungen sollen da billiger werden in Zukunft mit einer sogenannten Mietensteuer. Den Vorschlag lassen wir uns von dem erklären, der ihn sich mit ausgedacht hat. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Unser Vorschlag löst das insoweit, weil zum Einfeder ist Geld da, dass man dann im Bestand auch dann teure Mieten subventionieren kann oder noch besser das Problem wirklich systematisch angeht, indem man mehr Wohnungen an den Markt bekommt, weil nur das hilft auf Dauer.
Und Moritz Meusel ist Landesschülersprecher in Bayern und bei ihm fragen wir nach, wie es den Schülerinnen und Schülern aktuell geht. Wird ja wieder viel über ihre Köpfe hinweggesprochen, was die Pandemie angeht. Wie nimmt er die aktuelle Situation wahr?
Das ist zermürbend. Das ist wirklich total zermürbend, weil wir jetzt ein wirklich besonderes Jahr hatten. Wir hatten ja eine Bundestagswahl und da gehört es natürlich zur normalen Wahlkampfrhetorik, über beste Bildung zu sprechen, über Chancengleichheit, aber nichts davon wurde eingehalten.
Das ist euer Update an diesem 9. November. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, sie kommen aus Kriegsgebieten in Afghanistan oder dem Irak, sind auf der Flucht und müssen bei eisigen Temperaturen im Wald übernachten. Belarus schickt fliehende Menschen an die Grenze zu Polen und Polen macht dicht. Unser Korrespondent für die Region Florian Kellermann heute über die Lage dort.
Es gibt dieses große Lager auf der belarussischen Seite. Man schätzt 4000 Menschen ungefähr. Die haben dort auch Zelte aufgebaut mittlerweile. Sie sind da an diesem Zaun entlang gruppiert, den die Polen da errichtet haben in den vergangenen Monaten.
Das ist eine EU-Außengrenze. Gestern war von Seiten der Europäischen Union wenig dazu zu hören. Jetzt fordert EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die Sanktionen gegen Belarus zu verschärfen. Ich habe darüber heute mit der Migrationsforscherin Sabine Hess gesprochen. Und ihr ist vor allem erstmal die Rhetorik aufgefallen, mit der das alles erzählt wird, was da passiert.
Ja, das ist wahrlich eine interessante Sprachverschiebung, die gerade oder die seit einiger Zeit an der polnischen Grenze festzustellen ist. Und von daher bin ich in der Tat dafür, erstmal wieder unseren Wortschatz letztendlich zu entmilitarisieren. Der deutsche Innenminister spricht von Angriff auf die Grenze. Die Sprache ist von Destabilisierung Europas. Und wenn Europa und die Grenze von einigen hunderten Geflüchteten schon destabilisiert werden können, dann möchte ich wissen, wo wir stehen. In der Tat, Sanktionen gegen den weißrussischen Diktator ist das eine. Aber das andere, was an der polnischen Grenze festzustellen ist, ein vielfacher Rechtsbruch, und zwar ein vielfacher Rechtsbruch Polens als europäischer Mitgliedstaat.
Bleiben wir bei Innenminister Horst Seehofer. Er fordert ja ziemlich vehement Hilfe für Polen bei der Grenzsicherung. Hilfe für die notleidenden Menschen, das ist anscheinend kein Thema. Was sagt das über die Migrationspolitik der EU?
Ja, wir sind eigentlich im Bereich der Flüchtlingspolitik und da bin ich jetzt gerade ein bisschen spezifisch und speziell. Das sind meistens, was wir wissen, Geflüchtete. Das sind Menschen aus Syrien, es sind Menschen aus Afghanistan, die teilweise seit Wochen unter den unmöglichsten katastrophalen Zuständen in diesen Waldgebieten dahin vegetieren, ohne ärztliche Unterstützung, ohne dass eine NGO in dieses Gebiet hinein dürfte. Von daher, Flüchtling steht die internationale Flüchtlingskonvention sozusagen, spricht ein internationales Schutzrecht aus. Und auch europäische Rechte formulieren genau dieses Schutzrecht. Und das wird sozusagen seit Wochen von der polnischen Regierung untergraben, unterlaufen. Und wenn jetzt Seehofer auch nur noch einfällt, die Grenze zu sichern, dann haben wir sozusagen auf europäischer Ebene die europäische Flüchtlingspolitik. Aber ich würde auch sagen, alle europäischen Menschenrechtskonventionen werden gerade auch wieder mal an der polnischen Grenze letztendlich mit den Füßen in den Dreck getreten. Und das ist schon interessant zu sehen, wie sich das seit Jahren, seit 2015 letztendlich fortsetzt, dass Europa, die EU, keine andere Antwort auf die internationalen Flüchtlingsbewegungen hat.
Ich meine, 12 EU-Mitgliedstaaten fordern seit längerem schon, die Grenzen durch EU-Gelder mit Zäunen zu sichern. Polen, Litauen, Tschechien, Ungarn mit dabei. Dann gibt es Länder in der EU wie Deutschland, Frankreich und Spanien, die nicht dafür sind. Können Sie irgendwo einen gemeinsamen Plan erkennen oder irgendwas, das Ihrer Meinung nach für die Zukunft Hoffnung macht, damit es nicht mehr zu solchen Szenen wie jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze kommt?
Das ist die Zivilgesellschaft. Die gibt Hoffnung, nicht gerade die Politik der Regierenden, denn die ist in der Tat letztendlich eine desaströse Politik, die erst solchen Machthabern wie Lukaschenko die Macht in die Hand gibt, Migrantinnen, Geflüchtete, Fliehende zur Waffe zu machen. Das ist genau die sozusagen der Effekt der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik, die nur darin besteht, letztendlich die Grenzen aufzurüsten und die Fliehenden der Welt abzuhalten. Auf der anderen Seite, auch in Polen gibt es weit verbreitete Zivilgesellschaft und in Deutschland haben sich 240 Städte zu städtensichere Häfen erklärt, die auch jetzt wieder mit der Seebrücke zum Beispiel Busse organisiert haben, um Hilfsgüter zu den Menschen an die Grenze zu bringen. Und das ist letztendlich in der Tat, würde ich sagen, der einzige Hoffnungsschimmer gerade, dass die Städte und dass die Zivilgesellschaften in vielen, vielen europäischen Ländern sozusagen konstant ihre Regierenden daran erinnern, was eigentlich Menschenrechte bedeuten und dass die EU eine Menschenrechtskonvention unterschrieben hat und vor ein paar Jahren den Friedenspreis überreicht bekommen hat. Die Politik, die sie aktuell macht, lässt sich nicht mehr an ihren eigenen Ansprüchen messen.
Die Migrationsforscherin Sabine Hess über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die entscheidende Woche beim UN-Klimagipfel in Glasgow, sie läuft, es geht aber wohl nur schleppend voran. Und jetzt kommt auch noch Global Witness um die Ecke, eine Organisation, die Lobbyvereine kontrolliert und beobachtet und hat mal nachgezählt. Mehr als 500 InteressenvertreterInnen der fossilen Energieunternehmen sind dort in Glasgow mit dabei. Also Vertreterinnen und Vertreter von Kohle, Gas und Öl, mehr als in jeder Länderdelegation. Welche Bedeutung das hat für die Verhandlungen, habe ich heute mit Werner Eckert, ARD-Umweltexperte, besprochen. Er ist gerade auch in Glasgow mit dabei und ich wollte erstmal von ihm wissen, wer alles dort seine Interessen vertritt und vor allem mit wie vielen Stimmen.
Na, hier sind ganz viele Interessengruppen vertreten, auch von den Erneuerbaren zum Beispiel. Es gibt natürlich Tausende von Klimaschützern und Umweltverbänden und ihren Vertretern, die hier dabei sind. Also das ist das eine. Die schiere Zahl ist weniger das Problem. Und vor allen Dingen, wenn man den Delegierten glaubt, dann ist eben spätestens seit Paris auch der Einfluss dieser Gruppen deutlich niedriger geworden.
Aber was wollen die denn konkret, die Vertreter von Kohle, Gas, Öl dort?
Na, zum einen haben sie vor allen Dingen in der Vergangenheit natürlich Lobby betrieben dafür, dass sie ihr Geschäftsmodell möglichst lang weiterführen können. Die verdienen ihr Geld schließlich damit. Insofern ist das wenig verblüffend. Und das ist ja bei vielen internationalen Veranstaltungen so, dass die Lobbygroups natürlich dabei sind. Sie sind ja ausdrücklich eingeladen. Und die Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats hat hier auch deutlich gemacht, es kann ja niemand ausgeschlossen werden, nur weil er aus einem Ölunternehmen stammt. Das ist einfach von den Richtlinien her auch gar nicht drin. Die wollen natürlich ihr Geschäft verlängern, jetzt aber sind sie auch Teil der Lösung des Problems, denn vorhin habe ich gerade einem BP-Mann zugehört, der sagte, wir wissen ja jetzt, dass wir Mitte des Jahrhunderts kein Öl mehr verkaufen können, weil wenn alle klimaneutral sind, dann gibt es kein Öl mehr, das man verkaufen könnte. Also müssen wir uns neue Geschäftsfelder erschließen und deswegen sind wir hier auch, weil wir auf der Suche sind nach neuen Geschäftsfeldern und dafür Lobbying betreiben wollen. Also da wandelt sich auch was.
Wir sind in der entscheidenden Woche. Letzte Woche, Werner, hast du noch gesagt, du bist etwas optimistischer gestimmt. Es gibt einen anderen Geist bei dieser Klimakonferenz. Wie ist das jetzt?
Ja, das ist durchaus so geblieben, dass die Umsetzung hier stärker in den Fokus rückt und das ist ja auch gut so. Gerade heute hat Deutschland dann auch unterzeichnet, dass es einer Gruppe von Ländern beitritt, die in Zukunft keine Investitionen in fossile Brennstoffe, also Gas, Kohle und Öl im Ausland mehr finanzieren wollen. Das sind 28 Staaten. Es gibt eine kleine Ausnahme, nämlich Gasinvestitionen, die auch auf erneuerbaren Wasserstoff umgestellt werden können. Aber deswegen hat sich Deutschland Zeit gelassen, um das genau zu prüfen, ob das auch den eigenen Interessen entspricht. Aber Deutschland ist da jetzt auch dabei. Also das sind so Initiativen, bei denen man sagen kann, ja, da kommt was voran und da entwickelt sich was. Aber natürlich ist es und bleibt es so, dass die Zusagen, die verbindlichen und auf die man zählen kann, die auf dem Tisch liegen, längst nicht ausreichen. Jüngste Berechnung auch von heute, wenn das umgesetzt wird, dann landen wir jetzt bei 2,4 Grad. Sonst wären es 2,7 gewesen, also diese 0,3 Grad sind den Fortschritten dieses Jahres und auch der Klimakonferenz in Glasgow geschuldet und das macht einen Unterschied.
Werner Eckert für Deutschlandfunk Nova von der UN-Klimakonferenz über das, was heute verabschiedet wurde in Glasgow und die Lobbyverbände, die vor Ort sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen die Pubs schließen, damit die Schulen offen bleiben können. Das war mal ein Grundsatz in der Pandemie. In Irland bloß nicht die Schulen schließen. Den Jüngsten darf es nicht schlechter gehen. Wenn, dann verzichten wir hart aufs Bier. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Maske auf, Maske ab, Fenster auf, Abstandsregeln bloß nicht mit anderen Klassen durchmischen. Das ist ein ziemliches Durcheinander, was die Schülerinnen und Schüler da erleben müssen. In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen liegt aktuell die 7-Tage-Inzidenz bei 354. Und schon reden wieder einige durch. Wohlwissend, dass an keinem anderen Ort wohl aktuell so viel geprüft und getestet wird wie in der Schule. Moritz Meusel ist 19 Jahre alt, ist Landesschülersprecher in Bayern und jetzt bei mir im Telefon. Grüß dich, Moritz.
Guten Abend, Tilo. Hi.
Wie ist die Situation aktuell für dich in der Schule in Bamberg?
Ja, es ist komisch. Der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier und obwohl das alles so viel anders ist als noch vor der Pandemie, gewöhnt man sich doch relativ schnell dran. Aber es fällt natürlich auf, dass jetzt hier 2 Jahre Pandemie hinter uns liegen und ja, die Gesichter werden zunehmend müder, erschöpfter und es macht sich natürlich bemerkbar, dass da einiges an Lücken aufgeklafft ist und auch einige Wunden.
Welche Regeln gelten denn bei euch?
Also wir haben jetzt ganz aktuell wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Also es wurde eingeführt, das ist ja ein totaler Flickenteppich in Deutschland, die einen überlegen, die einen schaffen es ab. Bei uns wurde es jetzt wieder auf unbegrenzte Zeit eingeführt. Vorläufig. Und genau, jetzt sitzen wir quasi wieder von früh bis spät mit den Masken in der Schule, testen uns regelmäßig und hoffen, dass wir drin bleiben dürfen.
Das Dilemma ist ja, die Impfung gibt es für alle ab 12 und diejenigen, die halt auch unter 12 sind, können sich nicht impfen lassen. Was kriegst du da für Stimmungen mit?
Ja, es ist total schwierig und das ist auch ehrlich gesagt nervig, weil die Diskussion irgendwie völlig vorbeigeht am eigentlichen Problem. Wir diskutieren um eine Altersgruppe jetzt, die sich überhaupt nicht impfen lassen kann und sagen, da ist das Problem, da müssen wir nachlegen, wie können wir möglichst viel an den Schulen impfen, was ich auch gut finde. Also jeder, der jung ist, ab 12 und sich impfen lassen möchte, soll das auch tun. Aber ich habe kein Verständnis für die Leute, die jetzt über 50, über 60 sind, sich impfen lassen könnten, sich selber schützen. Ich meine, um die geht es ja vor allem vorrangig, das aber nicht tun und jetzt dann darüber diskutieren, ob wir die Schulen wieder schließen oder Masken und so weiter. Und das ist uns quasi die Gruppe, die jetzt auch mit am meisten sozial gelitten hat, dass es die wieder am härtesten trifft und bei denen als erstes angefangen wird.
Jetzt wird ja viel über die Maskenpflicht diskutiert auch. Dann gibt es die einen, die sagen, kann man das den Schülerinnen und Schülern zumuten? Dann sagen die anderen, naja, so schlimm ist es auch nicht. Was hältst du davon?
Ich bin da auch sehr gespalten. Also natürlich sieht man die Vorteile, dass das auch einfach schützt, dass es auch nicht nur vor Corona schützt. Wir haben jetzt auch aktuell wieder eine Grippewelle. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich denke, wenn die Politik ihre Hausaufgaben gemacht hätte und wenn man Abstand halten kann, wenn man lüften kann, wenn man Luftfilter gehabt hätte, wäre das auch überhaupt kein Problem gewesen. Ja, am Ende von Tag müssen wir alle verbüßen.
Wie ist das für dich, wenn du die ganze Zeit mitbekommst, wie über eure Köpfe entschieden wird, wenn man gleichzeitig nicht Teil dieses Prozesses ist und auch eine Stimme hat, die so laut ist, dass man gehört wird? Wenn man vielleicht auch merkt, dass man als Schülerinnen und Schüler in Deutschland nicht die erste Geige spielt, wenn es um Maßnahmen geht, die man aber trotzdem aussitzen muss. Was macht das mit dir?
Das ist zermürbend. Das ist wirklich total zermürbend, zumal wir jetzt ein wirklich besonderes Jahr hatten. Wir hatten ja eine Bundestagswahl und da gehört es natürlich zur normalen Wahlkampfrhetorik, über beste Bildung zu sprechen, über Chancengleichheit. Aber nichts davon wurde eingehalten. Also wir sind im dritten Kalenderjahr in der Pandemie und ich komme mir wirklich langsam vor, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Es hat sich nichts Wesentliches getan und das ist ein Armutszeugnis.
Moritz Meusel, 19 Jahre alt, Landesschülersprecher in Bayern. Dank dir für dieses ehrliche Gespräch. Eine gute Woche wünsche ich noch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einmal im Jahr kommt der Heizungsableser und bei einigen kommt vielleicht noch der Vermieter oder die Vermieterin selbst und liest das ab und dann gibt es eine Abrechnung und große Augen bei uns, weil ganz schön viel abgerechnet wurde auf einen Batzen. Das soll alles anders werden, hat der Bundesrat letzte Woche entschieden, gibt da eine neue Verordnung. Die Abrechnung soll einfacher werden und auch öfter kommen. Was da genau geplant ist, Christian Schmidt aus unserem Update-Team hat sich's für uns angeschaut. Was wird in dieser Heizungspost denn alles drinstehen?
Also erstmal eine viel verständlichere Auflistung unserer Heizkosten. Möglich machen das smarte Zähler, die an den Heizungen bis spätestens 2026 installiert werden sollen. Also es werden in Zukunft nicht mehr eben diese Heizungsableser oder die VermieterInnen bei dir in der Wohnung rumstiefeln. Und mit der neuen Regel kommt die Abrechnung nicht nur einmal im Jahr, sondern einmal im Monat.
Einmal im Monat, was soll das bringen?
Das ist ein großer Schritt in Richtung Transparenz. Das sagt auch Ines Rutschmann vom Verbraucherportal finanztipp.de. Bisher hatten viele Vermieter einfach keine große Lust, die Heizkosten genau aufzuschlüsseln.
Der wichtigste Punkt wäre erstmal, dass man überhaupt eine Heizkostenabrechnung erhält. Das mag verrückt klingen, aber es gibt tatsächlich Mieter, die bekommen keine Heizkostenabrechnung zugestellt, sondern da sind dann die Heizkosten einfach auf der Betriebskostenabrechnung aufgeführt, ohne dass da irgendwelche einzelnen Preise, Verbräuche und so weiter stehen.
Ich habe dir mal eine Betriebskostenabrechnung mitgebracht, also schlechtes Beispiel. Da siehst du, da stehen alle Kosten drauf, die so anfallen. Hausmeister, Reinigung, Müll, Abwasser und auch die Heizung.
Aber ganz
da steht einfach nur ganz unten Heizung 1009 Euro, also fürs ganze Haus.
Und das soll sich jetzt dann ändern oder wie?
Ja, du kannst da nirgends gucken, ne, wie diese 1009 Euro zusammengekommen sind. Ja. Und das soll sich ändern. In Zukunft bekommen wir jeden Monat Post bzw. E-Mail dann hoffentlich mit sehr personifizierten Abrechnungen, mit einer detaillierten Darstellung deines Verbrauchs.
Dazu ein Vergleich mit anderen Wohnungen im Haus. Du kannst dann wirklich einordnen, ob du in deinem Haus zu denen gehörst, die eher viel Heizenergie verbrauchen oder ob du sparsam mit der Energie umgehst. Und wenn du eher zu denen gehörst, die viel verbrauchen, dann bekommst du auch Sparpotenziale aufgezeigt.
Wie geht das mit dem Sparen? Also jetzt außer Heizung aus und die Garpulli an. Handyverträge, Strom, Gas, Telefon, Internet, da können wir das selber wählen, welchen Anbieter wir wollen. Geht das auch beim Heizen?
Ja, der Vermieter kann frei auswählen, welchen Anbieter er nutzt. Da kannst du erstmal nicht mitentscheiden. Wenn der die Wahl trifft, dann kannst du nicht mitreden. Aber kann ihm ja auch egal sein, ne? Weil er gibt die Kosten ja direkt an dich weiter. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass wir so eine Heizkostenrechnung auch verstehen, dass wir Vergleichswerte haben, um zu sehen, ich zahle ja komischerweise viel mehr als andere in meiner Nachbarschaft. Und da helfen eben solche Durchschnittswerte, das sagt Ines Rutschmann.
Man kann nach den Brennstoffkosten schauen und dann über Portale ermitteln, ob jetzt der Vermieter den Brennstoff eher teuer oder günstig bezogen hat. Wenn er den Brennstoff eher teuer bezogen hat, dann kann man auch darauf hinweisen, dass er doch bitte auf das Wirtschaftlichkeitsgebot achten möge. Das alles bestimmt der Vermieter.
Heißt aber, dass er nicht diese Allmachtssache hat, ne? Also wenn du mit einer besseren Abrechnung nachweisen kannst, dass du zu viel bezahlst, dann muss der Vermieter schon aktiv werden. Das darf ihm nicht egal sein.
Durch den Bundesrat ist es schon. Jetzt muss das Bundeskabinett noch bestätigen. Und dann kann es losgehen. Der Plan, wir sollen endlich die Chance haben, unsere Heizkostenabrechnung zu verstehen und nachzuvollziehen. Smarte Stromzähler gibt es hier und da schon, aber soll flächendeckend kommen. Und monatliche Abrechnung sollen dabei helfen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das Recht auf Wohnen, das ist ein Menschenrecht und wir müssen es ja alle. Es kostet nur in den großen Städten wahnsinnig viel. In Berlin, da ist der Mietendeckel gescheitert. Der Volksentscheid im September hat eine klare Sprache gesprochen. Die Berlinerinnen und Berliner sind für die Enteignung privater Immobiliengesellschaften. So, jetzt kommt das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, mit einer neuen Idee um die Ecke, nämlich hohe Mieten extra besteuern. Sprechen wir drüber mit Dr. Stefan Bach vom DIW. Schönen guten Tag, Herr Bach.
Ja, guten Tag.
Die Berlinerinnen und Berliner sind für Enteignung. Was ist genau Ihr Vorschlag jetzt?
Wir sagen, wenn schon enteignen, dann aber richtig und die Richtigen. Also sprich, wir werden doch alle enteignet, ne, über die Steuer. Die Steuer ist eine Abgabe ohne Gegenleistung, die dient aber dazu, das Gemeinwohl zu finanzieren. Und jetzt schlagen wir speziell für diese schwierige Debatte in Berlin vor, dass man die Vermieter
besteuert mit den Mieten, dass man eine Mietensteuer erhebt. Natürlich sinnvollerweise eine Mietensteuer auf hohe Mieten, die deutlich über der Vergleichsmiete liegen. Und das Geld, was man da einnimmt, das ist gar nicht so wenig. Das sind immerhin 200 Millionen Euro im Jahr für Berlin. Das Geld kann man dann nehmen, um entweder die Mietkosten der gebeutelten Kleinverdiener und Mittelschichten zu senken oder natürlich noch besser den Wohnungsbau stärker zu fördern, voranzubringen, weil nur dadurch kriegen wir dann ja eben eine Entspannung des Wohnungsmarktes in Berlin, wenn wir einfach mehr Wohnungen an den Markt bringen.
Wer genau soll diese Mietensteuer zahlen? Können Sie das nochmal ein bisschen konkreter machen?
Also das ist so eine Steuer auf die Vermieter oder genauer gesagt, das darf ja nicht in Konkurrenz zur bestehenden Einkommensteuer stehen, sondern das ist praktisch so eine Zusatz- und Sonderabgabe in Berlin. Da wird besteuert einfach die Netto-Kaltmiete und wir schlagen dann vor, die normale Miete soll natürlich steuerfrei bleiben, sondern erst wenn die Wohnungsmiete über 110% der Vergleichsmiete liegt und dann so einen progressiven Tarif so über der Einkommensteuer, also jetzt ganz konkret, also wenn dann die Miete über 110% ist, die übersteigenden Mietanteile werden dann mit 10% und wenn sie über 120% liegen, dann mit 20% und über 130%, das gibt es ja auch noch, trotz der Mietpreisbremse, dann wird es mit 30% besteuert, also praktisch so ein progressiver Steuertarif.
Mir ist noch nicht ganz klar, was die Mieter dann davon haben, denn wenn ich es richtig verstehe, sagen Sie, das sind dann mehr Einnahmen, die die Stadt bekommt und was die Stadt dann damit macht, neue Wohnungen bauen etc., steht ja erstmal in den Sternen, davon merke ich ja erstmal dann nichts, wenn meine Miete trotzdem hoch ist.
Der Vorteil für die Mieterinnen und Mieter ist, dass zum einen natürlich die Wohnungen weiterhin verfügbar sind. Ne? Das ist ja das Problem beim Mietendeckel gewesen. Da ist ja das Angebot an Mietwohnungen deutlich eingebrochen. Ne? Das heißt, die Mieten waren zwar formal im Bestand gesenkt, aber man kriegte keine Wohnungen mehr. Und viele Leute müssen ja einfach umziehen, weil sie reinziehen oder wenn die Wohnung zu klein ist, wenn man Kinder hat und so weiter. Ne? Das Problem hat der Mietendeckel ja nicht gelöst. Und unser Vorschlag löst das insoweit, weil zum Entweder ist Geld da, dass man dann im Bestand auch dann teure Mieten subventionieren kann oder noch besser das Problem wirklich systematisch angeht, indem man mehr Wohnungen an den Markt bekommt, weil nur das hilft auf Dauer gegen die Wohnungskrise. Ansonsten wird ja immer nur der Mangel verwaltet.
Der Mietendeckel ist ja nicht durchgekommen in Berlin und ein Argument dagegen war, wer will denn eigentlich dann noch Vermieter sein, wenn nicht mehr genug Geld dabei reinkommt? Das Argument, höre ich jetzt aber so ein bisschen raus, gilt ja eigentlich auch für die Mietensteuer, oder nicht?
Ja, tendenziell natürlich klar, weil wer eben jetzt teuer vermietet und da ordentliche Gewinne einsackt, der wird natürlich dann ein bisschen belastet. Ne? Das ist völlig klar. Aber es ist natürlich weitaus weniger eingreifend, als wenn Sie dann Ihre Miete von 10,50 Euro auf 7,80 Euro senken müssen. Ne? Da haben Sie einen riesen Einnahmeverlust, während bei uns wird dann nur die übersteigende Miete und auch relativ moderat mit 10%, 20%, 30% belastet. Also das ist schon deutlich moderater. Und wie gesagt, wir lassen auch sozusagen das Marktpreissystem, das Vergleichsmietensystem, darauf setzen wir dran auf. Das bleibt also sozusagen in Kraft, während der Mietendeckel das ja alles durcheinander gebracht hat und dann natürlich riesige Schäden auf Dauer auf dem Mietwohnungsmarkt ausgelöst hätte. Wie gesagt, die Konsequenz von dem Mietendeckel ist eben einfach, es gibt eben keine Wohnungen mehr zu mieten.
Also, soll eine Alternative zur Enteignung sein, halten wir fest. Einige Wirtschaftsforscher schlagen eine Mietensteuer in Berlin vor. Wie das funktionieren soll, darüber habe ich mit Dr. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ist einfacher, früher ins Bett zu gehen, jetzt, wenn es früher dunkel wird draußen und morgens, ja, geht auch später die Sonne auf, bleiben wir vielleicht länger liegen als 6.30 Uhr. Jetzt gibt's eine Studie, die der Guardian zitiert und die kommt zum Ergebnis, wenn wir zwischen 22 und 23 Uhr schlafen gehen, dann nimmt das Risiko für Herzerkrankungen wohl ab. Darüber habe ich mit der Schlafforscherin Christine Blume gesprochen und wollte von ihr wissen, was an diesem Ergebnis eigentlich dran ist.
Ja, also was die Studie zeigt, ist eben genau dieser Zusammenhang zwischen Schlafenszeit, also wann man ins Bett geht, und dem Risiko für Herzerkrankungen in einer, das muss man halt auch sagen, nicht repräsentativen Stichprobe. Und man muss jetzt aber einfach betonen, dass die Studie keine Kausalität zeigt. Also die zeigt nicht, dass die Zeit, zu der man ins Bett geht, ursächlich mit dem Risiko für Herzerkrankungen zusammenhängt oder gar, dass man Herzerkrankungen verhindern kann, wenn man um diese Zeit ins Bett geht. Darüber hinaus muss man auch noch sagen, man darf nie von so Gruppenstatistiken auf den Einzelfall schließen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich gehe auch meistens eher nach 23 Uhr ins Bett und ich würde mir jetzt keine großen Sorgen machen.
Hat man sich bei dieser Studie denn auch die Schlafqualität angeguckt oder nur den Zeitpunkt und die Länge?
Die Studie hat sich prinzipiell erstmal nur das Zeitfenster angeschaut, in dem die Probanden ins Bett gingen. Und in der Zusatzanalyse haben sie dann kontrolliert, ob die Regelmäßigkeit des Schlafes und auch die Schlafdauer eine Rolle gespielt haben. Und gerade die Schlafdauer, die muss man hier unbedingt auch anschauen, denn tendenziell schlafen Menschen, die später ins Bett gehen, ja weniger. Mhm. Zumindest wenn man annimmt, dass die meisten irgendwie morgens zur Arbeit müssen. Die Schlafqualität haben die Forschenden nicht angeschaut. Ich vermute, die Daten hatten sie einfach nicht.
Ich meine, bei Herzerkrankungen, da spielt auch der Lifestyle natürlich eine wichtige Rolle. Sachen wie Alkohol, Fleischkonsum und Rauchen, da kannst du noch so viel schlafen. Wurde das auch berücksichtigt?
Ja, also da hast du natürlich absolut recht und das haben die AutorInnen auch gemacht. In einer ihrer Analysen haben sie für ganz bekannte Risikofaktoren für eben diese Herzerkrankungen kontrolliert. Zum Beispiel Rauchen, Body Mass Index, Diabetes, aber auch Bluthochdruck und das Cholesterin. Und wenn diese Faktoren berücksichtigt wurden, dann blieb aber der Einfluss dieser Bettgehzeit bestehen. Und daher haben sie geschlussfolgert, dass es eben unabhängig ist von diesen Risikofaktoren.
Nicht repräsentativ, aber immerhin 88.026 Männer und Frauen haben mitgemacht. Und der Effekt soll wohl bei Frauen größer gewesen sein. Spielt denn das Geschlecht beim Schlaf generell eine wichtige Rolle?
Ja, also beim Schlaf spielt das Geschlecht durchaus eine Rolle. Schon bei Babys und Kleinkindern finden Studien teilweise Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Und im Laufe des Lebens haben Frauen auch ein größeres Risiko für Schlafstörungen als Männer. Mhm. Aber Männer schnarchen halt eher.
Ja, und Männer leben natürlich auch kürzer als Frauen. Im Durchschnitt.
Auch das.
Ja. Was sagst du, ist es denn sinnvoll, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen?
Ja, also wir wissen, dass regelmäßige Bettzeiten den Schlaf verbessern können und PatientInnen in unserer Schlafambulanz empfehlen wir das sogar ganz explizit. Aber ich muss auch sagen, wenn sich nun jemand fragt, ob er oder sie das Abendessen mit Freunden am Wochenende absagen soll, damit er oder sie sich an regelmäßige Schlafzeiten halten kann, dann würde ich sagen, nein. Denn man weiß aus verschiedenen Studien auch, dass ein besseres soziales Netz und Freundschaften vor der Entwicklung verschiedener Erkrankungen schützen können.
Kann man ja unter der Woche vielleicht machen. Und in zwei Stunden dann schon mal so langsam Richtung Bett gehen. Es ist nämlich kurz vor 8 und um 22 Uhr könnte man schon langsam, wenn man dieser Studie traut und das Risiko für Herzerkrankungen abnehmen soll, sich hinlegen. Die Schlafforscherin Christine Blume, danke für die Infos.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.